Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, deinem ETF-Portfolio Kryptowährungen beizumischen, aber du weißt nicht so genau, wie du das am besten machst? Kein Problem, dann habe ich heute das perfekte Video für dich, denn ich habe mir zum Gespräch Max Lautenschläger von Deutsche Digital Assets eingeladen und wir klären genau diese Frage. Also ist es sinnvoller, in eine einzelne Währung wie Bitcoin zu investieren oder vielleicht in einen Korb von verschiedenen Währungen? Und vor allen Dingen auch, wie viel sollst du deinem ETF-Portfolio Kryptowährungen beimischen? Wenn dich das also alles interessiert, dann solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Viel Spaß! So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Hallo Max, schön, dass du heute nach München gekommen bist, extra aus Frankfurt, um mit mir über ein Thema zu sprechen, was ja für ETF-Anleger, die in Aktien oder Anleihen investieren, ja doch etwas exotisch ist. Es geht um Kryptowährungen, aber sie sind ja auch wichtig oder können einen wichtigen Teil im Portfolio ausmachen. Und ich habe dich auch aus einem kleinen Eigennutz eingeladen, dazu aber gleich nochmal mehr. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Kryptowährungen, großes Thema. Ich meine, du beschäftigst dich tagtäglich mit dem Thema. Wenn jetzt ein Anleger sagt, er investiert in Kryptowährungen, vielleicht mal ganz grundsätzlich mal zum Einstieg, worauf sollte man achten?
Ich glaube, die erste Frage, die sich jeder stellen muss, ist erstmal, will ich physisch direkt den Coin kaufen oder möchte ich irgendein Finanzinstrument wählen, weil es natürlich Vor- und Nachteile hat. Kaufe ich physisch den Coin, muss ich mich zum Beispiel bei einer Kryptobörse registrieren, muss da entsprechendes KYC und AML durchlaufen, muss dann natürlich schauen, ist das eine regulierte Kryptobörse, ist es sicher. Man hat zum Beispiel damals bei FTX gesehen, dass natürlich auch eine Kryptobörse einfach mal gehackt werden kann und dann die ganzen Assets weg sind. Wenn ich sie nicht auf der Börse lasse, besorge ich mir einen eigenen Wallet. Auch da kennt man die Geschichten, wie Leute irgendwie jahrelang versuchen, ihren Private Key zu finden, auf dem noch 100 Bitcoin sind. Das sind halt da so die Themen. Aber es ist das Ehrlichere, sage ich mal, weil man einfach direkt seinen Coin hat. Und es gibt auch im Kryptobereich Menschen oder Investoren, die sagen, not your key, not your wallet. Genau, not your key, not your wallet. Ja. Und da ist natürlich auch was dran. Ne? Ja. Ich persönlich bin natürlich Fan davon, wenn man es einfach auf regulatorisch saubere Art und Weise in einem Finanzinstrument hat, so wie wir es zum Beispiel machen bei DDA, in einem Krypto-ETP. Das ist also das eine, dass man erstmal sagt, okay, würde ich es wirklich physisch direkt an der Börse kaufen oder möchte ich es eben über ein Finanzinstrument abgedeckt haben. Dann zweiter, finde ich, sehr relevanter Punkt ist, wie sieht die Regulatorik aus? Wie sieht die steuerliche Behandlung aus? Zum Beispiel haben wir in Deutschland den charmanten Vorteil, dass es für Privatinvestoren, die in Deutschland gemeldet sind, nach mehr als 365 Tagen Haltephase steuerfrei ist. Also zum Beispiel in meinem Beispiel jetzt, ja, ich habe zum Beispiel auch eine Investment GmbH, die ja für einige Sachen besser ist, ne? Zweifelsohne. Und ich war kurz davor, mit der Investment GmbH in Krypto zu investieren, habe da gemerkt, oh Max, nicht die beste Idee, weil als Privatperson hat man eben den Vorteil der Steuerfreiheit nach 365 Tagen. Das ist sowas, auf was ich achten würde. Dann allgemein ein Tipp, den ich immer gebe, nicht zu exotisch werden. Krypto ist schon eine sehr volatile...
Bei den einzelnen Währungen meinst du?
Genau. Krypto ist schon eine sehr volatile Anlageklasse. Ich würde mich außerhalb der Top 20 gar nicht groß bewegen. Und glaub mir, ich bin da schon überall durch in meinen jetzt 9 Jahren in Krypto. Und im Endeffekt bin ich durch alles durch, um wieder zu dem Schluss zu kommen, ey, Max, besser irgendwo in den Top 10, Top 20 der Kryptoassets bewegen, das reicht.
Jetzt hast du ein paar Aspekte angesprochen. Ich glaube, ein Vorteil ist halt auch, wenn man jetzt vielleicht nicht so Skin in the Game, sag ich mal, hat. Also wenn man nicht so tief in diese ganze Materie einsteigen will, mit den ganzen Fragen, die du ja aufgeworfen hast, wie verwahre ich die, wo kaufe ich die Kryptowährungen, da ist halt so ein ETP dann eine einfache Art und Weise, weil ich kann das einfach wie ein normales Wertpapier an der Börse oder bei meinem Broker kaufen. Es liegt dann in meinem Depot drin, hat den Nachteil, dass es halt was kostet, also laufende Kosten dabei entstehen. Aber dafür ist es halt flexibel und vielleicht habe ich auch ein bisschen besseren Überblick, dann, weil es in meinem Depot irgendwie eingebunden ist.
Ja, also ich selber mache es auch so und ich hatte selber früher jede Menge Ether und auch Bitcoin, oder jede Menge Bitcoin ist übertrieben, aber ich hatte auf jeden Fall Bitcoin selber physisch auf einer Kryptobörse. Ich habe selber für mich irgendwann den Schluss gefasst, das selber eben in einem Krypto-ETP zu parken. Hat einfach, wie du schon angesprochen hast, einen Vorteil. Ich brauche nur die WKN oder die ISIN, kann das bei jeder Bank im Grunde und bei jedem Broker ganz normal ordern. Ich sehe das im Depot, neben meinen Aktien, neben meinen Anleihen. Ich sehe das in der Vermögensübersicht und das ist für mich einfach ein sehr charmanter Vorteil. Plus natürlich die Liquidität, die wir natürlich auch auf Xetra haben, also gerade wenn es ein reguliertes Instrument ist, das auf Xetra getradet wird oder auf Euronext, habe ich natürlich eine hohe Liquidität, einen sehr, sehr geringen Spread, weil das ist ja auch oft was, wo Kryptobörsen natürlich das Geld verdienen, ist beim Spread und deswegen glaube ich auch, dass die Verwaltungsgebühr, die ja relativ gering ist, vergleichsweise also gar nichts ausmachen dürfte, weil einfach die Spreads in dem Segment so viel niedriger sind, als sie bei den meisten Kryptobörsen sind.
Naja, als ETF-Anleger ist man ja Mini-Verwaltungsgebühren gewohnt, ja. Und dagegen sind natürlich die da schon höher.
Aber, das stimmt, ja.
Aber es kompensiert sich dann mit dem Spread, wie du gerade gesagt hast. Ich habe dich ja so ein bisschen auch als Eigennutz eingeladen und als wir uns dann im Vorgespräch unterhalten hatten, was sollen wir denn für ein Thema machen, dann habe ich mir da eins gewünscht und letztendlich geht es um die Kernfrage, welche Kryptowährungen soll ich kaufen? Ja, und macht es Sinn oder welche Konsequenz hat das, wenn ich die in mein Portfolio einbinde?
Ja.
Und der Hintergrund war, ich habe einen Artikel bei uns auf der Seite veröffentlicht zum Thema Altcoins. Das ist ja auch ein Suchbegriff. Da schreiben wir dann entsprechend so Artikel dazu, um da bei dem Begriff dann auch zu ranken. Und Altcoins sind ja alle anderen Währungen außer Bitcoin. Ja, und im Rahmen dieses Artikels habe ich mich dann selber gefragt, soll ich meinen Bitcoins, die ich habe, also meinen Anteilen an Bitcoin, ich habe leider keinen ganzen Bitcoin, soll ich da auch noch andere Kryptowährungen beimischen? Das war die erste Frage. Und die zweite war dann, wenn ja, wie? Ja, weil ich mich da gar nicht auskenne. Ich kann auch überhaupt gar nicht entscheiden, ist jetzt Solana besser als Ethereum oder andere Kryptowährungen? Also ich habe dann keinen Einblick und ich kenne die ganzen Geschäftsmodelle dahinter nicht. Wie würdest du denn das sehen? Ja. Sollte man jetzt nur in Bitcoin oder auch in andere investieren? Wie ist da so deine Einschätzung?
Also ich bin ein Freund davon, wenn man investiert in etwas investiert, an das man selber glaubt, wo man an das Narrativ glaubt. Und für mich sind Bitcoin und Altcoins haben ganz unterschiedliche Narrative. Bitcoin finde ich in einer Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo wir so viel geopolitische Konflikte haben, wo es makroökonomisch nicht ganz rund läuft, zumindest mal in der westlichen Welt, wo die Geldpolitik meiner Meinung nach wirklich verantwortungslos ist und wir sehen, dass sich Staaten überschulden, wie sie sich nie überschuldet haben. Und das bei der aktuellen Demografie. Ich weiß nicht, wie diese Schulden irgendwann zurückbezahlt werden. Aber gut, da können wir es philosophisch.
Das war schon immer so, ja. Das hat sich noch keiner gefragt.
Ja, da können wir es echt einen philosophischen Exkurs machen. Aber im Endeffekt ist es so, Bitcoin ist das einzige Geld der Welt, das unabhängig ist von jeglicher Zentralbank, unabhängig von jeglichem Land, von jeglicher Regierung und somit eigentlich das einzige Geld der Welt, das in solchen Zeiten wie ein sicherer Hafen ist. Ob man es dann als digitales Geld oder digitales Gold sieht, ist Ansichtssache, weil Bitcoin ist ja das Schöne, es vereint ja die besten Eigenschaften aus Gold und aus Geld. Das ist ja das Schöne. Bei den Altcoins ist es ein bisschen anders. Was ich da immer als Quelle gerne angeben kann, das Schöne ist ja bei Blockchain, alles ist öffentlich einsehbar. Mhm. Ich muss ja nicht wie im traditionellen Finanzbereich ein Bloomberg-Terminal haben oder einen Reuters-Zugang, sondern ich kann zum Beispiel einfach auf DeFi Llama zum Beispiel gehen und kann schauen, auf welchen Blockchains passiert eigentlich gerade das meiste. Mhm. Welche haben den höchsten Total Value Locked? Auf welchem sind die meisten Stablecoins gelauncht? Auf welchem sind die meisten Industrieapplikationen? Wo passieren die meisten DeFi-Sachen und so weiter? Und im Grunde, wenn man da einen Blick drauf wirft, wird man sehen, dass Ethereum einfach noch der Platzhirsch ist. Also über das Zehnfache haben sie immer noch von der nächsten Chain an Total Value locked. Wir sehen das auch aktuell, bringt ja AllUnity einen regulierten Euro-Stablecoin raus, auch wieder auf Ethereum. Mhm. Andere Stablecoins haben auf Ethereum angefangen. Wenn man jetzt mal die ganzen Anleihenmärkte anschaut, also Anleihen, die über die Blockchain herausgegeben werden, ganz oft auch auf Ethereum. Aber es gibt andere technologisch überlegene, die nachkommen, die nachziehen und von denen diese KPIs auch steigen. Mhm. Wie du merkst, ich bin ein Freund von KPIs, nicht nur von heißer Luft und wie sich was entwickeln kann.
Und das ist dann die Adaption ist da letztlich entscheidend. Oder wie stark eine Kryptowährung sozusagen in der Industrie, nenne ich es jetzt mal, adaptiert wird.
Ich finde eigentlich, das perfekte Beispiel ist, damals ist Microsoft ja mit dem mobilen Betriebssystem gescheitert. Und es hatte großteils damit zu tun, dass sie nicht genug Entwickler dort hatten, die die mobilen Apps quasi gebaut haben. Die haben einfach gemerkt, ey, das ist viel schwächer als auf iOS und viel schlechter als auf Android. Ja. Und deswegen ist das ganze Projekt gestorben. Hier würde ich es ähnlich sehen. Mhm. Wenn auf Ethereum oder auf Solana oder auf Cardano oder was auch immer, Cardano ist ein gutes Beispiel an der Stelle, nichts gebaut wird, wenn da nichts real passiert, dann glaube ich langfristig persönlich nicht an Wert. Was nicht heißt, dass es ein interessantes Spekulationsobjekt sein kann. Aber ich glaube halt an diesen intrinsischen Wert. Und deswegen nochmal zur Ausgangsfrage. Ich glaube, wie gesagt, Bitcoin ist ein Überzeugungsasset, wirklich komplett unabhängig und in geopolitisch unruhigen Phasen etwas, was ich sehr gerne im Portfolio habe. Altcoins ist ein Glauben an Technologie und zwar an Blockchain-Technologie und an auch dezentrale Finanzapplikationen.
Aber wie entscheide ich jetzt oder wie erkenne ich denn jetzt, du hast es schon angesprochen, dass das transparent ist, aber das ist ja für mich, da müsste ich jetzt suchen und selbst wenn ich die Information finde, kann ich es ja nicht einschätzen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Wie finde ich denn raus, ob jetzt eine Kryptowährung interessant ist. Weil wenn ich auf Social Media immer wieder mal bin, dann sehe ich da, der eine sagt das, der andere sagt das. Also kommen ja alle möglichen Währungen. Dann Elon Musk mit seinem Dogecoin. Also es gibt ja ganz viele.
Also von Influencern und Meinungen von Krypto-Experten würde ich mich eh so fern wie möglich halten. Also ich glaube, da wird so viel Unsinn geredet wie in kaum einer anderen Branche. Ist leider so. Ich persönlich würde in Meme-Coins nicht investieren, aber das ist ein persönlicher Ansatz von mir. Ich kenne ganz viele, die finden das super toll zum Gamblen. Ich persönlich bin kein Gambler, ich will investieren. Ich möchte mein Portfolio optimal aufstellen und deswegen sind Meme-Coins für mich persönlich raus. Ich habe schon ein bisschen angesprochen, es gibt, wenn man zum Beispiel auf DeFi Llama geht, gibt ganz klare KPIs. Ich kann diese ganzen Blockchains ranken, zum Beispiel nach wie viel Wert ist gelockt auf diesen Chains, wie viele Stablecoin-Projekte laufen da drauf. Und danach würde ich vorgehen und dann kann ich einschätzen, also ich könnte theoretisch auch berechnen, okay, wie ist die Marktkapitalisierung von diesem einen Kryptoasset und wie viel ist relativ dazu an Value Lock drauf im Vergleich zu einer anderen. Da lasse ich natürlich Ratios bilden.
Und könnte man auch einfach nur nach Marktkapitalisierung gehen, weil es ist ja dann wahrscheinlich, reflektiert es ja auch.
Genau, also so machen Wichtigkeit. Wir so machen wir es ja zum Beispiel mit unserem Top 10 Krypto-Basket-Produkt, dass wir einfach sagen, wir gehen in die Top 10 nach Marktkapitalisierung rein. Mhm. Wir lassen Stablecoins natürlich weg, wir lassen Meme-Coins weg, einfach aus dem Gedanken, also Stablecoin muss ich nicht investieren, Meme-Coins glaube ich nicht dran. Natürlich Coins, die Monero, die aus Geldwäschegründen eher schwierig zu sehen sind, sind auch raus. Also sag ich mal, die Top 10 ernstzunehmenden Assets nach Marktkapitalisierung, ich glaube, das ist eine gute Idee. Mein Riesenvorteil nach Marktkapitalisierung ist, dass ich dann Bitcoin zum Beispiel 70-75% allokiert habe und meiner Meinung nach soll Bitcoin immer der Anker eines jeden Krypto-Investments sein. Die Altcoins, das ist das Schöne, haben hohes Beta dazu. Also was ist schön? Je nachdem, welchen Markt ich habe. Ne? Im Bärmarkt will ich es nicht, im Bullmarkt will ich es, aber sie geben auf jeden Fall noch mal ein bisschen Würze rein und vor allem gibt es eine Diversifikation, die ich persönlich immer ganz wichtig finde.
Wenn man jetzt schon Bitcoin hat, dann müsste man sich das über Einzelprodukte noch ergänzen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will Ethereum, hast du angesprochen, oder andere, dann müsste man eigene Produkte noch dazu kaufen dann.
Genau, man könnte einfach sagen, man kauft sich noch ein Ethereum-ETP, dann noch ein Ripple-ETP, ein Binance-ETP und so weiter. Finde ich das persönlich nicht so charmant.
Dann wird es halt wieder unübersichtlich.
Ja, ich finde es gut, wenn man das mit einem Basket-Produkt macht, vor allem, weil man das automatische Rebalancing dabei hat und auch die Reconstitution irgendwann. Das heißt, man muss nur mal sich einen Screenshot anschauen von den Top 10 Crypto-Assets von vor als ich im Kryptobereich angefangen habe, sage ich mal, vor 9 Jahren, was da so auftaucht an Sachen, die völlig in der, also völlig in der Versenkung verschwunden sind und wie die heute aussehen. Das heißt, dieses Rebalancing ist ganz, ganz wichtig. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ich selber rebalance auf der Kryptobörse, dann wird ja immer wieder diese Steuerhaltefrist, wird ja immer wieder getriggert.
Ja, klar, wenn ich dann den ETP habe, dann passiert das im Produkt selber.
Genau, passiert im Produkt selber und der Krypto-ETP nach aktueller Rechtsprechung ist es halt so, wie gesagt, für Deutsche, ich muss das immer so sagen, ja, leider, ja, um okay, juristisch auf der sicheren Seite zu sein, für deutsche Privatinvestoren, die hier ansässig sind, ist halt jeder Krypto-ETP nach einem Jahr Haltezeit steuerfrei. Das ist der immense Vorteil.
Und dann hat man auch wahrscheinlich noch Vorteile von den Kosten, weil innerhalb des ETPs dann wahrscheinlich effizienter umgeschichtet werden kann, als wenn ich es jetzt selber
machen würde. Weil wir Marktzugang haben, klar.
Jetzt ein Aspekt noch, der ja von Kritikern auch immer gesagt wird, ist ja das Thema Volatilität. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Folie hier habe. Nee, habe ich nicht, aber die blenden wir ein. Da hast du nämlich schön gezeigt, wie sich die Volatilität von Bitcoin über den Zeitverlauf eigentlich vom Trend her zumindest immer mehr reduziert. Ist das so oder ja, wie schätzt du das?
Also
oder warum ist das so viel mehr?
Also strukturell hat sich die Volatilität immens geändert, ist deutlich, deutlich geringer geworden die letzten Jahre, was nicht heißen soll, dass jetzt Bitcoin oder Krypto im Allgemeinen eine nicht volatile Anlageklasse sei. Wir reden hier immer noch von einer Anlageklasse, die bestimmt doppelt bis dreifach so volatil ist wie die meisten anderen Anlageklassen, ja? Oder im Vergleich zu Anleihenmärkten sowieso nochmal ein X-faches davon. Das ist ganz, ganz klar. Aber sie nimmt strukturell ab und das hat damit zu tun, wenn wir jetzt mal in den normalen ETF-Bereich gehen, ich meine, du kennst die aktuellen Zahlen besser als ich, aber meines Wissens ist es so, dass 70% des Marktes sind institutionelle Investoren und ungefähr 30% Retail. Oder so.
Ja, 80, je nachdem, in welches Produkt dann man auch schaut, aber ja, so vom Grundsatz her ist es natürlich ein institutionell getriebener Markt.
Ja, ja, und Krypto war halt 100% mal Retail, ne? Da war halt gar kein Insti-Geld drin. Jetzt sind wir am Punkt, wo man vielleicht sagen kann, okay, es ist 70% vielleicht noch Retail, 30% Insti. Das heißt, diese institutionelle Adaption kommt langsam und immer mehr, es gibt immer mehr Holder, es gibt immer mehr Leute, gerade die, die überall einen Bitcoin halten, die sagen, ey, ich verkaufe gar nicht. Und das ist, glaube ich, das super Spannende und deswegen hat sich die strukturelle Volatilität deutlich verringert.
Das ist ja wahrscheinlich jetzt durch die amerikanischen Krypto-ETFs, also Bitcoin-ETF, da gibt es ja eine Menge, wo richtig viel Geld reingeflossen ist, das hat das nochmal verstärkt, dass es etwas, ich sage jetzt mal, ein etwas institutionellerer Markt geworden ist als
vorher. Definitiv. Also das war ein absoluter Gamechanger im Januar letzten Jahres. Und man muss ja noch dazu sehen, dass institutionelle Investoren brauchen ja mindestens ein Jahr Track Record in einem Finanzprodukt, damit sie überhaupt investieren dürfen. Also 99%.
Das fängt jetzt alles an sozusagen.
Heißt, es hat jetzt erst nach und nach angefangen, dass die ganzen Instis, die Pensionsfonds und so weiter reingehen können. Und das finde ich super spannend. Und auch zum Thema, ob Risk-On oder Risk-Off, der reine Blick auf die Volatilität, finde ich, ist ein bisschen irreführend. Weil was will ich eigentlich, wenn ich über Risiko spreche? Ich möchte eigentlich ein Asset, wenn irgendwas Schlimmes passiert, irgendein makroökonomisches Ereignis, was mich dagegen schützt, wenn die Märkte runtergehen. Und was ich zum Beispiel spannend finde, wir haben eine Analyse gemacht, jetzt die letzten 5 makroökonomischen oder geopolitischen Ereignisse, die massive Auswirkungen auf den Finanzmarkt hatten, waren die Iran-Eskalation mit den USA. Wir hatten die US-Regionalbankenkrise, wir hatten Beginn der Corona-Krise.
Die 2020er US-Wahl.
Ja, die US-Wahl mit dem Sturm aufs Kapitol.
Genau.
Und dann hatten wir noch
US-Bankenkrise.
Ach, die hatte ich schon. Der Ukraine-Krieg.
Genau, wir blenden das auf jeden Fall mal gerade ein. Da sieht man nochmal diese ganzen Termine, genau.
Ja. Und jetzt ist ja das Spannende, wenn ich 60 Tage danach schaue und schaue, was hat der S&P 500 gemacht, also der Aktienmarkt, was hat der Anleihenmarkt gemacht und was hat Bitcoin gemacht, sehen wir das nach solchen Extrem-Events, wenn man dem ein bisschen Zeit gibt, weil am Anfang geht alles runter und Krypto am allermeisten, weil Krypto ist einfach volatiler als andere Anlageklassen. Also meine Message hier ist nicht, es passiert eine Krise und Krypto schießt da oben. Aber wenn wir mit ein bisschen Abstand drauf gucken, ist meiner Meinung nach Krypto der beste Schutz, den man haben kann.
Ja, weil halt einfach viele ihn als letzten Safe Haven sozusagen ansehen.
Absolut. Und weil man es halt als absolut unabhängig von, wie gesagt, von, aber ja, anfangs ja schon gesagt, es ist unabhängig von Regierungen, unabhängig von Zentralbanken, unabhängig von unserer Geldpolitik.
Ja, normalerweise würde man ja sagen, die Anleihen an sich haben diese Rettungsfunktion in dem Portfolio. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine US-Krise, sagen wir mal, habe, oder eine US-Bankenkrise ist ein gutes Beispiel, dann sind halt US-Anleihen wahrscheinlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, da ist natürlich klar, dass in dem Fall jetzt Gold oder Bitcoin dann so stark steigt.
Ja, absolut.
Ja. Es ist spannend. Ich höre aber schon Kritiker, die sagen, genau dann, wenn man es eigentlich braucht, fällt Bitcoin überproportional stark. Aber das hast du ja auch schon erwähnt. Sozusagen am Anfang reagiert es ja sehr sensibel mit. Und dann ist eher die Frage, was passiert so mittelfristig und langfristig. Jetzt hast du auch eine tolle Grafik nämlich mitgebracht, das Thema Korrelationen. Da können wir das vielleicht uns ja auch nochmal anschauen. Vielleicht einmal kurz erklären, was ist Korrelation? Was sagt diese Zahl aus oder dieses Verhältnis? Und wie fügt sich da dann Bitcoin in die anderen Anlageklassen ein?
Also wenn eine perfekte Korrelation, eine perfekt positive Korrelation hat genau den Wert 1, eine perfekt negative Korrelation hat genau den Wert minus 1. Beispiel ist, sagen wir mal, Mercedes geht um 10% hoch und Tesla geht um 30% hoch. Und das bleibt immer so. Und wenn es runter geht, dann geht Tesla um 30% runter, Mercedes um 30% runter. Dann hätte es eine Korrelation von 3 miteinander. Ne?
Also wenn die im Gleichlauf sozusagen...
Genau, wenn sie im Gleichlauf wären. Oder einfacher ausgedrückt, wenn eine Aktie um 100% steigt, eine andere auch und das auch wieder nach unten passiert, dann hast du eine Korrelation von 1. Im Normalfall ist es so, dass zum Beispiel Aktien haben natürlich miteinander eine relativ hohe positive Korrelation. Historisch, oder so soll es zumindest sein, hat Gold eine negative Korrelation zu Aktien, weil es ja schützen soll in Zeiten, wo eben Aktien nach unten gehen. Ne? Und was das Spannende ist, ist, egal welche Anlageklasse ich nehme, ich finde immer irgendeine signifikante Korrelation zu irgendeinem anderen Asset. Und ich bin ein Riesenfan von diversifizierten Portfolios. Ich mache es auch selber so.
Also die Idee ist ja dahinter, dass ich mir jetzt eben ein Portfolio zusammenstelle und sage, okay, ich habe Aktien. Sagen wir mal, wenn die steigen, dann wäre es gut, wenn ich vielleicht was anderes hätte, was stabil ist oder zumindest nicht dann ins Negative geht, dass ich halt insgesamt die verschiedenen Risiken, weil Aktien können ja auch nach unten gehen, dass die sich quasi so ein bisschen neutralisieren und das insgesamt dann geglättet wird, das Portfolio.
Die leichteste Variante davon ist das Norwegen-Modell, wo man einfach nur Aktien mit Anleihen kombiniert und sagt, okay, ich mache dann da einen 60-40 oder 70-30-Split. Dann gibt es irgendwie das Family-Office-Modell, da würde ich dann noch Immobilien hinzufügen, Private Equity und wahrscheinlich Gold. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, irgendwie Hedgefonds dabei zu haben, andere Commodities oder auch eben Krypto. Ne? Und das Spannende ist, Private Equity zum Beispiel, leicht positive Korrelation mit Public Equities. Anleihen, auch leicht positive Korrelation mit den Aktienmärkten. Und Gold, leicht negative Korrelation mit den Aktienmärkten. Und wenn wir so eine Korrelationsmatrix nehmen, werden wir sehen, egal welche Anlageklasse ich nehme, egal ob aus dem Alternative Asset Bereich oder aus dem traditionellen Anlageuniversum, jede Anlageklasse hat zu irgendeiner anderen Anlageklasse irgendeine Form von signifikanter Korrelation. Und mit Krypto habe ich das erste Mal eine Anlageklasse, die mittel- bis langfristig, ich rede nicht von ganz kurzfristigen Events, eben keine Korrelation zu irgendeiner dieser Anlageklassen hat. Und das macht es für mich eigentlich, habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, für mich ist es der heilige Gral der Portfolio-Konstruktion.
Also man kann es beimischen und es langfristig verhält sich anders als alles andere sozusagen, ja.
Ja,
grob. Ja, grob gesagt, ja. Ja, das ist spannend. Ja, ich meine, das hilft dann natürlich, wenn man ein diversifiziertes Portfolio aufbaut, dass eben genau dieser Diversifikationseffekt, also das Neutralisieren der unterschiedlichen Wertentwicklungen stattfindet. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem bei Bitcoin jetzt die Möglichkeit, in einem Aufwärtstrend natürlich dann mit zu partizipieren. Also ich diversifiziere das Portfolio und habe auch noch die Ertragschance. So, jetzt stellt sich die Frage, ja, wenn man jetzt sagt, okay, also habe ich verstanden, Kryptowährungen, klar, können nach oben gehen, schwanken stark, haben Diversifikationseffekt. Wie baue ich jetzt die in das Portfolio ein?
Das ist eine gute Frage, weil so wie ich bis jetzt über Krypto gesprochen habe, müssen ja jetzt 10 Zuhörer davon ausgehen, dass ich gleich sage, am besten 100%, so positiv wie ich gesprochen habe, aber natürlich nicht.
Wir sind ja immer, geht ja immer ums Verteilen. Ja? Man soll ja nicht immer alle Eier in einen Korb legen. Ja?
Und deswegen. Nee, ich bin Riesenfan von Diversifizierung und meiner Meinung nach gehört Krypto mit mindestens 1% ins Portfolio.
Aber ist es dann überhaupt relevant?
Ja, das ist ja das Schöne.
Okay.
Da eben durch die Volatilität und eben das Upside-Potenzial, was es bietet, sieht man selbst bei einer 1%-Allokation. Man ändert den Max Drawdown, also wie viel das Portfolio insgesamt maximal nach unten gehen kann, quasi gar nicht oder nicht signifikant. Man ändert die Volatilität so gut wie gar nicht, aber man sieht schon eine höhere annualisierte Rendite. Das ist wunderschön, selbst schon bei 1%. Deswegen sage ich immer, ey, 1%, ganz ehrlich, Leute, macht's. Also das ist für mich eigentlich, gehört in jedes Portfolio.
Das finde ich jetzt fast ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Weil ich denke, wenn ich
für meinen Geschmack auch.
Na, aber wenn jetzt ein Anleger, sagen wir mal, 50.000 Euro hat, dann ist 1% 500 Euro. Das lohnt sich ja gar nicht.
Ja.
Oder? Also rein, wenn der jetzt dann, sagen wir mal, das funktioniert und der hat dann meinetwegen 100% Performance, dann hat er auch den 500.000 gemacht.
Deswegen war ich auch gerade eher am unteren Band. Ja. Also ich sage immer,
aber ihr habt ja auch
1-5%.
Genau, ihr habt ja da verschiedene Szenarien. Mhm. Also verglichen wird sozusagen ein klassisches 60-40 Portfolio, 60% Aktien, 40% Anleihen und dann jeweils noch mit 1, 3 oder 5% Kryptowährungen beigemischt.
Ja.
Ist es Bitcoin? Ja, genau, ist es Bitcoin also nur Bitcoin als Beimischung, gell? Oder ist es ein Basket?
Hier ist der Basket.
Ah ja, hier unten ist der Basket. Ja, genau. Und da sieht man ja, genau, also man sieht zum einen, also die Rendite ist gegenüber 9,8% bei dem 60-40. Machen wir mal die 5% Beimischung auf 13,2% in den knapp 5 Jahre, oder? 19 bis 25, 19, 20. Ja, genau. Und die Volatilität ist natürlich auch ein bisschen hochgegangen. Aber insgesamt eigentlich jetzt nicht deutlich verschlechtert, aber deutlich bessere Rendite. Ne?
Also ja, fast. Das Schöne ist, man sieht es ja im Sharpe Ratio im Endeffekt. Genau. Im Endeffekt. Und man sieht es, der von 0,8 auf 1,06 steigt und das ist prozentual halt extrem viel. Ne?
Ja.
Deswegen kann ich sagen, eine 5% Krypto-Allokation, also die annualisierte Rendite wird deutlich besser. Die Volatilität wird ein bisschen höher, Max Drawdown wird ein bisschen höher, der Sharpe Ratio, also Rendite-Risiko-Verhältnis, wird viel, viel besser.
Ich glaube, ich habe 5% in meinem Portfolio. Ich habe ja mein Portfolio schon mal geshared, das ich mit meiner Frau zusammen habe, aber da ist in die Portfolio ist nicht die Kryptowährung drin. Mhm. Die haben wir in einem anderen Depot. Und da mich aber, weil ich track das ja bei uns im Portfolio Manager und Portfolio Tracker und da habe ich, sehe ich dann, dass ich 5% ungefähr Kryptowährung habe.
Ja, ich muss zugeben, dass ich mittlerweile wahrscheinlich im liquiden Bereich bei 40% oder so Krypto bin.
Da kannst du noch schlafen.
Ja, ich meine, im Moment sind schöne Zeiten, um darüber zu sprechen. Ne? Aber bei mir, ich meine, ich finde allgemein, egal ob man das makroökonomische Umfeld nimmt, ob man die geopolitischen Ereignisse der letzten Monate, kann man eigentlich schon sagen, nimmt. Für mich war es narrativ wirklich nie stärker für Krypto. Und deswegen bin ich so extrem hoch momentan allokiert. Aber das ist nichts, was ich empfehlen würde. Also auch im Freundeskreis ist es nicht, dass ich das empfehle. Ich selber mache so, weil ich überzeugt bin und kann auch sehr gut damit schlafen. Mhm. Aber ich sag mal, als jetzt zum Beispiel als irgendwie Student oder Anfang des Berufslebens, nicht hohe finanzielle Verpflichtungen und ich mache irgendwie einen Sparplan, da würde ich zum Beispiel über 5% guten Gewissens gehen. Mm. Also meinen eigenen Kindern würde ich das über 5% einrichten persönlich. Ne?
Ja, ich glaube, das hat halt wahrscheinlich auch nochmal, das sage ich immer bei dem Thema Klumpenrisiko, wenn der Anlagebetrag nicht so groß ist, dass man ihn nicht über sein normales Gehalt zum Beispiel über einen Sparplan einen Verlust wieder irgendwie nach 1-2 Jahren wieder zurücksparen kann, sage ich jetzt mal, dann ist es ja nicht so das Problem. Dann kann man ja auch wirklich sagen, okay, ich habe vielleicht 200, 300 Euro, die ich monatlich spare, mache ich 100 Euro in Bitcoin, 100 Euro in Aktien und vielleicht noch 100 Euro in ein paar Einzelaktien. Das kann ich ja machen.
Ja.
Wenn ich aber mal 1 Million Euro habe Vermögen, dann ist es halt wahrscheinlich schwierig, weil wenn der Anleger da jetzt, wie in deinem Beispiel, 40% in Bitcoin investiert und da geht irgendwas schief, also 400.000 Euro, sagen wir mal, Totalverlust wird ja nicht entstehen, aber 400.000 Euro kann man dann kurz vor der Rente nicht mehr zurück erwirtschaften. Ja, also da muss man, finde ich, immer so ein bisschen so ein gefühltes Risikobudget auch mit berücksichtigen.
Gutes Beispiel ist ich habe zum Beispiel ein Darlehen auf eine Immobilie und ich weiß, ich muss einen Teil davon zurückzahlen. Da würde ich persönlich, ich könnte es nicht, auch obwohl ich dran glaube, ich könnte es nicht in Krypto haben.
Aber da muss ich eine Geschichte erzählen, weil ich habe eine Banklehre gemacht und da war ich in Solln in der Filiale, also das ist ein Vorort von München, und da war ein Kunde, der hat eine Immobilie verkauft und das Darlehen bei der Bank war aber noch bestanden und warum auch immer hat die Bank das Geld freigegeben aus dem Verkauf und der hat alles in Optionen investiert, damals noch an der deutschen Terminbörse. Ja. Und das ist mir aufgefallen, weil das waren ungewöhnliche Transaktionen.
Ja.
Aber der hatte da, das war bestimmt eine halbe Million, die er nur in Optionen. Mhm. Und die waren dann so auf 2-3 Jahre von der Laufzeit ausgelegt und das ist voll aufgegangen. Der hat da, ich weiß nicht, wie viele Millionen der damit verdient hat. Und dann hat er nach 3 Jahren das alles aufgelöst, hat dann ein riesen Aktienportfolio gehabt und den Kredit zurückbezahlt.
Ja. Also geht auch. Ich kenne auch Leute aus dem Kryptobereich, also würde ich ja Bitcoin-Maximalisten, die ihr Haus beliehen haben, um alles in Bitcoin zu stecken. Und ja, jetzt hatten sie die letzten 2-3 Jahre recht. Ich sage nur, es ist nicht meine Herangehensweise und das recht nicht, was ich empfehlen würde. Aber ich kann ein anderes Beispiel nennen. Zum Beispiel, ich bin jetzt relativ frisch Papa geworden und für die Tochter wird das Depot gerade angelegt und da mache ich zum Beispiel 50% in Bitcoin. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn man eben diesen langfristigen Horizont hat und sag ich mal, die Schwankungen verkraften kann und es irgendwie nicht Obligationen gibt, also irgendwas, was ich bedienen muss kurzfristig, dann würde ich die Volatilität aushalten. Volatilität, das unterschätzen ja auch viele, ist ja durchaus dein Freund.
Ja, am Ende, im Idealfall werde ich bezahlt für das Risiko, was ich
eigentlich... Genau, richtig. Ja. Dafür gibt es ja ein Premium. Genauso wie es für illiquide Vermögenswerte halt auch ein Premium gibt. Mhm. Ne?
Ja. Spannend. Jetzt habt ihr ja auch ein Produkt, wo du hast es vorhin schon erwähnt, wo man jetzt quasi in 10 Kryptowährungen investieren kann. Das wäre jetzt sozusagen die Alternative, dass man sagt, okay, hat man ja vorhin, ich nehme Bitcoin, könnte ich als eigenes Investment nehmen oder ich gehe in so ein Basket mit den ganzen Vorteilen. Vielleicht gehen wir da auch mal ganz kurz drauf ein, wie funktioniert das und welche Gewichtungen habe ich denn da in dem Portfolio?
Ja, also auswendig im Kopf habe ich sie leider gerade nicht, aber kann ich gerne dann zum Einblenden nachher schicken, wie es im Moment oder ja, Stand diesen Monat? Ja, August.
Wird einmal im Monat oder?
Alle drei Monate Rebalancing aussieht. Aber grundsätzlich ist Bitcoin, also es ist nach Marktkapitalisierung gemacht. Und wie gesagt, ohne Stablecoins, ohne Meme-Coins und so weiter. Also gewisse Qualitätsrichtlinien gibt's. Und dann nach Marktkapitalisierung. Und da ist Bitcoin, glaube ich, momentan so mit knapp 75% drin. Dann dürfte Ethereum bei so knapp über 10 sein, schätze ich. Ich schätze mal sowas wie... Ja, 12%, 13%, 14%, aber wie gesagt, die Zahlen liefere ich
im Nachgang. Ja, das
ist Ethereum ist jetzt natürlich auch mega angestiegen. Ja. Ne? Die letzten 30 Tage kann sich natürlich signifikant verändert haben. Und dann die anderen Altcoins. Also ganz grob kann man sagen, es ist ein 70% Bitcoin-Investment und 30% Altcoins. Mhm, okay. Und jetzt wissen wir ja, dass Altcoins haben produzieren kein Alpha zu Bitcoin, also es ist nicht der überlegene Play, das kann man nicht sagen, aber sie haben ein hohes Beta. Mhm. Das heißt, ich weiß, im Bullenmarkt ist normalerweise die Altcoins, weil du hast ja ganz frisch dazu gerade recherchiert.
Solana hat ja so eine überragende Performance gehabt, das ist ja unglaublich. Ja. Ich habe dann so einen Chart auf dem Artikel eingebaut, Bitcoin und so 5-6 andere alternative Währungen und da sieht man Bitcoin gar nicht. Also wenn man das über 5 Jahre, glaube ich, macht oder so, das ist Wahnsinn.
Also ja, wenn man früh in Solana war oder auch was jetzt Hyperliquid diesen Jahr gemacht hat. Aber das ist halt der Hype, ja. Für mich ist ganz klar, Bitcoin und Ethereum müssen die Anker sein eines jeden Krypto-Investments. Mhm. Daran ist für mich auch im Moment nicht zu rütteln. Mhm. Und danach kann gerne Solana kommen, danach kann gerne Ripple kommen und so weiter. Ich meine, Ripple im Moment natürlich auch spannend mit allem, was mit der SEC passiert ist in den USA. Ja.
Wie ist es mit den... Wie ist es so mit anderen Krypto-ETFs? Gibt's da überhaupt außer Bitcoin noch andere ETFs in Amerika?
Also wir reden jetzt über USA.
Ja, ja.
In USA. Ethereum-ETFs wurden ja genehmigt und Solana weiß ich gar nicht.
Warum ist das, vielleicht eine andere Frage mal, warum ist das eigentlich so ein Problem? Also ich meine, klar, dass wenn eine Anlageklasse, also wenn eine der erste ETF auf eine Kryptowährung, kann ich verstehen, dass das muss erstmal genau geprüft werden. Hm. Aber es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt Bitcoin, Ethereum, Solana oder was auch immer für eine Währung ist. Wieso kommt da nicht jetzt zu jeder Kryptowährung, die eine gewisse Größe hat, eine ETF?
Macht schon einen großen Unterschied. Und bei uns war das nicht anders mit der BaFin und zum Beispiel mit Xetra. Ne? Ja. Also das war zum Beispiel damals, als wir unser Bitcoin-ETP rausgegeben haben auf Xetra. Da war auf Xetra nur Bitcoin möglich. Dann kam irgendwann Ethereum dazu. Dann kam irgendwann der dritte Coin dazu, der vierte. Ich meine, die sind ja zum Beispiel schon mal in ihrer Dezentralität ganz anders. Mhm. Bitcoin ist ein zweifelsohne dezentraler Asset. Mhm. Ja, selbst wenn wir die Mining Pools und so weiter nehmen, klar, da können jetzt ja auch irgendwelche Kritiker anderes sagen, aber Bitcoin ist ein sehr dezentraler Asset. Ethereum ist auch noch, würde ich sagen, weitestgehend dezentral. Dann hast du andere Assets, wo die Dezentralität echt in Frage gestellt werden kann. Dann ist die Frage zum Beispiel, wenn wir das Monero nehmen, gutes Beispiel, ist halt einfach ein Coin, der ist bekannt dafür, dass man damit private Zahlungen machen, um es mal neutral auszudrücken.
Also Geldwäsche.
Ja, also das Klassische ist, also entweder würde ich für Leute auch positive ausdrücken, die einfach keinen Bock haben, dass irgendjemand schaut, was ich mit meinem Geld mache, ja, oder halt wirklich für Drogen, Geldwäsche oder sonst was, ja. Und deswegen finde ich schon vernünftig, dass man jeden Asset erstmal an sich untersucht. Und so ist, glaube ich, auch das Vorgehen der SEC. Und die SEC, wie gesagt, zuerst Bitcoin approved, dann Ethereum, ich glaube jetzt Solana, Ripple auch. Und ich weiß gar nicht, was in der Pipeline ist. Ich bin beim USA-Markt nicht so nah dran wie hier.
Naja gut, aber letztendlich, dass die Aufsichtsbehörden bestimmte Wertpapierprodukte genehmigen, die dann in Krypto ein Krypto-Investment ermöglichen, das eröffnet ja grundsätzlich ja mal den Weg auch vor allen Dingen für institutionelle Investoren.
100%.
Ja. Oder weil in der Allianz, die wird ja nicht ein Krypto-Investment irgendwie über irgendeine Börse selber machen, sondern die wird ja eher in Wertpapiere dann investieren.
Ja, 100%.
Oder ein Vermögensverwalter.
Definitiv. Deswegen, aber man hat auch immer gesehen, also immer, wenn es Gerüchte gab irgendwie dazu, dass es Ethereum, der Ethereum-ETF kommt, Ethereum nach oben, als Solana-ETF kommt, sagt Solana nach oben. Also im Grunde, sobald man weiß, das Schöne ist ja auch bei der SEC, kann man sich auch die ganzen Prospektanträge, kann man sich ja auch angucken. Das heißt, theoretisch könnte man da auch ein bisschen frontrunnen. Ne? Also gerade bei Ripple, also wenn man da ein bisschen sich angeschaut hat vor der Trump-Wahl, wen er als neuen Commissioner der SEC bringen wird, Paul Atkins anstatt Gary Gensler, da war eigentlich schon sehr absehbar, dass Ripple, und ich bin überhaupt nicht der Typ Hindsight-Bias, irgendwie, wow, das war doch total klar, bin ich überhaupt nicht. Ne? Aber ich muss sagen, bei Ripple war das schon sehr vorauszusehen. Und genauso kann man bei sowas, wenn man merkt, ey, da sind Prospektanträge und zwar mehrere und langsam irgendwie wächst der Druck, dass das genehmigt wird. Und gerade jetzt mit der kryptofreundlicheren SEC, da kann man schon, glaube ich, in die jeweiligen Coins gut reingehen.
Ja, super spannend. Also das ist ein sehr spannendes Thema und ich bin mal gespannt, wie sich das verändert jetzt in dem Portfolio-Kontext, weil wir haben ja bei uns den Portfolio-Tracker, wo Privatanleger ihre Depots verknüpfen können und der Anteil an Kryptowährungen ist bei den Anlegern relativ niedrig. Also ich weiß jetzt genau die Prozentsatz nicht, aber wir haben ungefähr 75% ETFs, klassische ETFs, dann vielleicht nochmal so 20% Aktien und da bleibt ja nicht mehr allzu viel übrig für alles andere und dann gibt es noch einen relativ großen Posten klassische Fonds.
Ja.
Also Kryptowährungen relativ wenig. Ja.
Hast du eine ungefähre Zahl im Kopf?
Nee, aber wir können es gerne mal auswerten.
Interessieren, ja.
Also ich schätze mal, es sind natürlich ist ein Millionenbetrag, aber nicht so viel.
Ja, unter 1%.
Ja, denke ich mal.
Ja. Das ist 1% ja fast schon wieder viel, ne?
Ja, man könnte ja auch erwarten, dass vielleicht der ein oder andere, du anscheinend trägst dein Portfolio nicht mit deinen 40% bei uns, ja?
Sonst hätte ich das schon nach oben gezogen, genau.
Ja. Ja, aber nee, ich finde es spannend und ich meine, man merkt das ja. Also es ist, wir als also extra ETF, wir merken das auf der einen Seite natürlich die Industrie, für die wird es immer relevanter. Also das merkt man, wenn man auf irgendeiner Veranstaltung ist oder mal auf einer Investmentkonferenz, dann ist das Thema das Thema Kryptowährungen ist definitiv präsent und das war vor 2-3 Jahren natürlich gar nicht. Mhm. Da war eher so, wer weiß, wie das da so weitergeht, aber jetzt durch diese Auflage von den ETFs ist es ein immer größerer werdender Markt geworden. Die ETPs gab es ja schon etwas länger in Deutschland. Man sieht es in Zeitungen natürlich auch, also es hebt sich sozusagen, also es fühlt sich für mich so an, als ob es aus der Nische dieser Krypto-Jünger, sage ich jetzt mal, immer mehr in den Anlagemarkt hereinwächst. Mhm. Ja, und deswegen finde ich das ein super Thema. Und ich würde mir an der Stelle eines klassischen Investors einfach wirklich Gedanken machen, welche Rolle sollen Kryptowährungen bei mir im Portfolio einfach spielen.
Definitiv. Ich hätte auch mal die Geschichten eigentlich aufschreiben müssen. Ich meine, ich laufe ja seit mittlerweile 2017 zu den ganzen Banken in Frankfurt irgendwie in die Türme rein und dann mal so zu schauen, wie war 2017 die Reaktion darauf, wenn man das vorgeschlagen hat. Wie war es 2019, 2021? Das ist Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Also mittlerweile, also selbst die Leute, die nicht überzeugt davon sind, was ja jeder sein darf, ne? Also die selbst sagen, ey, das ist für mich nicht anfassbar, das fühlt sich irgendwie nach heißer Luft an, da ist ja kein intrinsischer Wert dahinter. Ja, sind da so die gängigen Beispiele, oder, oh, das ist ja nur Geldwäsche. Ja, ich meine, alles Sachen, die ich sehr gut, wo ich sehr gut gegen argumentieren kann, aber mittlerweile jeder hat es auf dem Schirm, definitiv. Und ich glaube, die institutionelle Adaption kommt immer mehr in den USA stärker als hier. Wir sind, glaube ich, nach wie vor der einzige Anbieter, der einen Pensionsfonds zum Beispiel bei uns drin hat in einem Produkt. Ja, also hier, glaube ich, geht definitiv noch mehr, aber das Thema ist überall super präsent und wird gerade im institutionellen Bereich weiterhin kommen. Und vielleicht ganz kurz, um vorhin auf die eine Sache zu kommen, wenn sich das irgendwann mal dreht von diesem noch Retail-dominierten Business zu einem institutionell dominierten Business oder Anlageklasse, dann wird es von Volumina halt
noch mal deutlich spannender. Das Geld, was da zur Verfügung steht, ist natürlich riesengroß. Ja.
Ja, ich meine, lass mal einen Pensionsfonds mit 1% Allokation in Krypto gehen.
Ja. Ja. Also am besten jetzt rein. Ja. Keine Anlageberatung, keine Anlageberatung.
Ja.
Ja, super, vielen Dank. Sehr spannendes Thema. Und Fazit hatte ich ja schon gesagt. Ich glaube, man sollte sich das grundsätzlich mal anschauen und sich mit dem Thema auseinandersetzen und einfach zu überlegen, soll es eine Rolle in meinem Portfolio spielen? Und wenn ja, wie? Die Wege gibt es ja verschiedene. Und ein Weg ist das natürlich über ETPs und vielleicht dann über einen so ein Krypto-ETP sozusagen zu machen.
Darf ich auch dir eine Frage stellen?
Ja, klar.
Weil du ja gerade einen Artikel geschrieben hast. Wie ist denn deine Sicht auf Bitcoin versus Altcoins? Wie würdest du sagen,
wie wollen wir es einteilen? Ja, ich habe da ähnlich eine Meinung wie du. Dadurch, dass ich sozusagen zu wenig mich mit den einzelnen Währungen wirklich auskenne und auch nicht einschätzen kann. Also soweit weiß ich, dass Ethereum überall oder in sehr vielen Stellen adaptiert wird. Das wäre vielleicht noch so eine Option. Aber ansonsten sehe ich es auch eher, Bitcoin ist für mich so ein bisschen der Goldersatz auch und Wertspeicher.
Ja.
Deswegen würde ich das wahrscheinlich auch eher favorisieren oder dann eben auch in so eine Fertigmischung, sage ich jetzt mal, reingehen, weil ich dann eben nicht die Entscheidung treffen müsste, da eine Auswahl zu treffen. Ja, also ich meine, du hast ja gesagt, 70% ist da in eurem Produkt Kern Bitcoin und der Rest dann andere Währungen. Sowas finde ich dann eigentlich gar nicht schlecht, wenn man noch gar nicht investiert hat, weil dann hat man einfach den Kern in der großen klassischen Währung mit all den Vorteilen und hat dann eben noch die, ja, sagen wir mal, das bisschen Feuer durch die alternativen Währungen. Ja.
Okay,
genau.
Also aber, ähnliches Takeaway nach Recherche wie von mir, ne?
Ja, würde ich sagen. Ja, weil ich habe mein Bitcoin oder ich habe einen halben Bitcoin, ist ja auch 50.000 Euro, so ganz schöne Menge eigentlich. Schön. Ja. Jetzt weiß man auch, wie viel Geld ich habe, wenn man rechnen kann. Schreibt es mir in die Kommentare. Die habe ich aber ursprünglich, ich meine, mit 4.000 Euro gekauft.
Also Wahnsinn.
Das war gar nicht viel.
Ja.
Das waren ein paar tausend Euro, die ich da investiert habe, aber die habe ich schon seit zig Jahren.
Mit 8.000 Euro damals wärst du jetzt ein Holecoiner.
Ja, ja. Ich hatte mal 0,6.
Ah.
Ich habe schon ein bisschen was verkauft. Ja. Aber naja, ich habe letztens habe ich eine ganz andere, also auch basierend auf dem Artikel, habe ich gedacht, Mensch, Wahnsinn, wie das alles gestiegen ist. Und die Firma, meine Firma, gibt es jetzt seit 17 Jahren. Ja? Mhm. Und wir hatten mal in der Phase damals einen Entwickler, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und der war da sehr früh in diesem ganzen Bitcoin-Thema involviert. Ja? Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, aber ich glaube, da war Bitcoin 100 Euro irgendwie, Bitcoin. Und der hat richtig gut verdient, das weiß ich, hat er mal erzählt. Und ich habe mir dann nur gedacht, mein Gott, jetzt schreibe ich die ganze Zeit über langfristiger Vermögensaufbau, über Sparpläne und so weiter. Hätte ich doch einfach nur mal ein bisschen über 17 Jahre hinweg oder vielleicht nicht ganz 17 Jahre in Bitcoin investiert, dann würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Dann würde ich mich mit dir irgendwo am Strand unterhalten.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das ist halt Wahnsinn. Ja, und so ist es halt, ne? Aber deswegen finde ich ja so wichtig, ist eine spannende Anlageklasse und glaube ich, macht Sinn, das einfach mit im Portfolio zu haben. Da muss man nur überlegen, welches Risiko oder letztendlich man eingehen will.
Und ich glaube, das ist auch so eigentlich meine fast wichtigste Message. Also ich finde es natürlich schön, wenn Leute davon überzeugt sind, weil wie gesagt, ich glaube daran, in Sachen zu investieren, an die man glaubt. Aber ich bin auch jemand, der sehr überzeugt davon ist, von einfach einem diversifizierten Portfolio. Mhm. Und ich finde einfach alle Eigenschaften, die finanzmathematisch Krypto mitbringt, laden die Anlageklasse halt schon sehr dazu ein, Bestandteil eines jeden Portfolios zu sein, unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht. Und das ist für mich so eine Message. Also selbst wenn man nicht dran glaubt, ich glaube, eine Mini-Allokation kann nicht groß schaden, aber sie kann nach oben einen Unterschied
machen. Ja, das Schöne bei Diversifikation finde ich ja immer, dass man, wenn man in alles investiert hat, sozusagen, also wenn man wirklich maximal breit in alles gestreut ist, dann ist man immer mit dabei. Also letztens war vor, ich glaube, 2 Wochen, hat Microsoft Zahlen bekannt gegeben. Mhm. Da ist die Aktie um, glaube ich, 8 oder 9% gestiegen. Mhm. Das ist ja auch was Besonderes bei so einem Schwergewicht, Dann habe ich auch wieder im Portfolio-Tracker geschaut, wie viel habe ich denn eigentlich Microsoft? Dann habe ich mich gefreut.
Ja. Ja.
Und das ist ja das Tolle. Und wenn man ein bisschen Gold hat, ein bisschen Kryptowährung, ein bisschen Aktien, ein bisschen was sicherheitsorientiert, dann ist man immer irgendwie, also wenn man ein bisschen was auf dem Tagesgeld hat, ist man immer bereit zu investieren, wenn irgendwas passiert.
Ja.
Ansonsten ist man dabei und natürlich hat es auch gewisse Risiken, ja, aber da muss man halt dann einfach eine Anlagestrategie finden, mit der man dann, sagt man immer so leicht, man gut schlafen kann. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Punkt, wenn ich, und das ist ein totaler Unterschied, ob ich jetzt 20.000 Euro investiert habe oder ob ich meinetwegen eine halbe Million investiert habe, weil 10% sind in beiden Fällen 10%, aber bei dem einen sind es halt 50.000, bei dem anderen sind es 2.000 Euro.
Ja.
Und wenn man 50.000 im Minus hat, da ist es dann vielleicht anders schlafen als bei 2.000 im Minus.
Ja, finde ich ja super spannend, was du ansprichst mit der Diversifikation, weil ich finde, ich persönlich würde nie so weit diversifizieren von Beträgen her, dass mich sowas wie 8 oder 9% Microsoft gar nicht mehr freuen, weil es verschwindet in irgendwie 1.000 Titeln, ne?
Ja, aber das ist doch toll zu wissen, dass allein die Transparenz finde ich halt so witzig.
Ja, ich finde aber Diversifikation vor allem in viele Anlageklassen gut, aber dann finde ich halt zumindest noch so, dass man sich über jeden Anstieg sehr freuen kann.
Ja, so eine konzentrierte Diversifikation.
Das ist ein guter
Punkt. Wir haben eine neue Art der Diversifikation entdeckt. Ja, super. Vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch und auch für die Einblicke. Wir werden es mal beobachten, wie sich das so verhält. Jetzt ist ja auch heute wieder und gestern, glaube ich, Bitcoin etwas stärker wieder angestiegen, was ich gesehen habe.
Ethereum sehr stark, die letzten 30 Tage.
Ja, genau. Also da ist immer was los, da gibt es immer was zu berichten. Dann freue ich mich, wenn ich dich mal wieder begrüßen kann, Herr Mönchen.
Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne. So, das war das Gespräch zum Thema Krypto im ETF-Portfolio. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Kommentiere das Video fleißig und natürlich vergiss nicht, den extra ETF-YouTube-Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen und natürlich würde ich mich auch drüber freuen, wenn du das Video auch deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst, denn so können wir noch mehr Anleger in Deutschland rund um die Geldanlage mit ETFs informieren. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, hier bei Extra ETF. Bis dann, ciao.